Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Es ist das Jahr 1982. Die 17 Jahre junge deutsche Sängerin Nicole gewinnt als erste deutsche Teilnehmerin überhaupt den Eurovision Song Contest im englischen Harrogate mit einem Lied für Frieden.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere.
Zu diesem Zeitpunkt erlebte die deutsche Friedensbewegung ihre zweite Welle mit Ostermärschen und Kundgebungen, die bis zu 700.000 Menschen auf die Straßen brachten. Vergangenen Samstag waren es nur noch rund 10.000 Menschen, die sich an den diesjährigen Ostermärschen unter dem Motto »Jetzt erst recht« gemeinsam für den Frieden beteiligt hatten. Dennoch sorgten die Proteste auch in diesem Jahr für Gesprächsstoff und vor allem Reaktionen aus der Politik. Doch zuerst ein kurzer Blick auf die Anfänge der Ostermärsche. Am 15. April 1960 wurde der erste Marsch in Deutschland von Atomkriegsgegnern gestartet. Die Idee stammte ursprünglich aus Großbritannien. Dort hatten zwei Jahre zuvor bereits Friedensaktivisten einen Protestmarsch zu Ostern organisiert. Sie waren Mitglieder des Anti-Atom-Bündnisses Campaign for Nuclear Disarmament und demonstrierten gegen atomare Aufrüstung und den geplanten Bau einer Wasserstoffbombe in Großbritannien. Dieser Protest wurde daraufhin in ganz Westeuropa zum Vorbild für Friedensaktivisten. In Deutschland gehen dann ab 1963 die Demonstranten nicht mehr allein gegen Atomwaffen auf die Straßen, sondern für den Frieden. Was besonders an den Protestzügen ist, dass sich diese außerhalb von Organisationen, Parteien oder auch der Kirche etablierten. Die Friedensbewegung bildet damit auch den Nährboden für die Entstehung der außerparlamentarischen Opposition, kurz APO. Höhepunkt der Ostermärsche war das Jahr 1968, damals mit 300.000 teilnehmenden Menschen in Deutschland. Anschließend gab es eine Ruhephase, bis Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre die Bewegung dann wiederbelebt wurde im Rahmen des damaligen NATO-Doppelbeschlusses. Der Vorwurf, dass die Friedensbewegung Moskau in die Karten spielen würde, begleitet die Märsche seit jeher. Vertreter und Organisatoren der Bewegung haben allerdings stets betont, dass die Proteste überparteilich seien. Ein Sammelbecken stellten die Märsche dennoch dar und es beteiligten sich auch früh Vertreter und Vertreterinnen diverser politischer Organisationen, Gewerkschaften, Parteien oder Kirchenverbände. Auch wenn die Größe der Proteste seit dieser zweiten Hochphase Ende der 70er, Anfang der 80er stark abgenommen hat, finden sie bis heute statt und stoßen immer wieder Debatten an. Zentrales Thema der diesjährigen Proteste war laut der Veranstalter die Forderung nach Verhandlungen über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, den Gaza-Krieg, nukleare Abrüstung sowie Kritik an steigenden Rüstungsausgaben. Vor allem die Forderung nach Verhandlungen sorgte für viel Kritik aus der Politik, allen voran aus der Regierung. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen sagte, man dürfe unseren Wunsch nach Frieden nicht gegen den Frieden in der Ukraine ausspielen und dass die Sicherheit der Ukraine auch die unsrige sei. Baerbocks Parteikollege und Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck nahm in einer 9-minütigen Videoansprache ebenfalls Stellung zu den Forderungen nach Verhandlungen.
Wir sehnen uns nach Frieden, ja. Aber die ehrliche, die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches, gutes Ende geben, auch wenn wir uns anderes wünschen. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen, alles andere wäre naiv. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Wir, Deutschland, die Europäische Union, wir müssen uns schützen, rundum, auch vor militärischen Angriffen. Schutzfähigkeit ist das Gebot dieser Zeit und die politische Aufgabe. Schutzfähig werden, damit wir nicht erpressbar sind, damit Putin es nicht wagt, uns anzugreifen. Wir müssen unsere militärischen Fähigkeiten deutlich stärken im Bündnis der EU und der NATO. Das ist eine Zumutung, ich weiß das, aber eine notwendige.
Auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprach das Thema Frieden in seiner Osterbotschaft an und argumentierte unter anderem, Frieden ohne Freiheit bedeute Unterdrückung und Frieden ohne Gerechtigkeit gäbe es nicht.
Wir alle sehnen uns nach einer friedlicheren Welt. Aber das ist auch wahr. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden. so lange, wie das nötig ist. Wir tun das auch für uns, für unsere Sicherheit. Der Frieden in Europa beruht seit vielen Jahrzehnten auf einem ganz zentralen Prinzip. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Nie wieder. Dieses Prinzip hat Putins Russland gebrochen. Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen. Indem wir eben die Ukraine weiter unterstützen, entschlossen und besonnen. Indem wir mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Indem wir als Land zusammenhalten, statt uns auseinanderbringen zu lassen. Zumal uns doch die Überzeugung verbindet, dass das Recht sich durchsetzen muss gegen die Gewalt. Das ist die Voraussetzung für Frieden, gerade in diesen Tagen.
Es wird derzeit vor allem vor einer Unterwanderung der Friedensbewegung durch Rechtsextreme gewarnt. Dieser Vorwurf, der ist nicht ganz neu. Bereits in den frühen Jahren wurde der Friedensbewegung vorgeworfen, dass diese unterwandert werden würde, damals allerdings durch Kommunisten. Stimmen aus der Friedensbewegung selbst grenzen sich damals wie heute davon ab. In München wurden 2023 Osterdemonstrationen von Gruppen organisiert, denen Verbindung zur sogenannten Querdenkerszene und eine Offenheit zum rechten Rand damals vorgeworfen wurde. Das Münchner Friedensbündnis grenzte sich klar davon ab. Und der Theologe und Friedenswissenschaftler Egon Spiegel erklärte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk damals, dass öffentliche Demonstrationen immer die Gefahr mit sich bringen, von Einzelnen oder Gruppen unterwandert zu werden. Das Risiko, dass man missverstanden wird, sei immer da, vor allem wenn man in einer Gruppe agiert, so der Forscher. Michael Filzmeier vom Münchner Friedensbündnis sagte weiter gegenüber dem BR, mit einer Forderung nach Waffenstillstand sei keineswegs gemeint, dass man etwa der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung abspreche oder sie zur Kapitulation auffordere. Filzmeier sieht allerdings ein Problem in der Verengung des öffentlichen Diskurses und einer starken Fokussierung auf rein militärische Lösungen. Seiner Meinung nach sei es ein bedenklicher Vorgang, dass es in einer Zivilgesellschaft, die nicht darauf basiert, dass man Dinge mit Gewalt löst, es als anrüchig gesehen wird, von Verhandlungen zu sprechen. Dieser Meinung schloss sich auch der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer, an. Der Theologe fragte, wie naiv ist es, auf Waffengewalt als Beendigung eines solchen Krieges zu setzen? Wie sehr die Märsche die breite Meinung im Land überhaupt widerspiegeln, ist fraglich. Anders als beispielsweise bei den Fridays for Future Demos gegen den Klimawandel nahmen deutlich weniger jüngere Menschen an den Märschen vergangenes Wochenende teil.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.